Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich begrüße dich heute ganz herzlich zu einer neuen Folge. Kürzlich war ich selbst Gast in einem Podcast, und zwar in dem von Laura Marlina Seiler. Laura ist nicht nur meine Lieblingspodcasterin, sondern ihr Podcast Happy, Holy and Confident gehört tatsächlich zu den meistgehörtesten Podcasts in Deutschland. Vor rund 3 Jahren haben mich ihre tollen Folgen dazu inspiriert, meinen eigenen Podcast zu starten. Und daher war ich riesig aufgeregt, als ich die Einladung erhielt, in ihrem Podcast zu Gast sein zu dürfen. Eins kann ich dir sagen, es ist auf jeden Fall ein ganz eigenartiges Gefühl, auf der anderen Seite im Podcast-Studio zu sitzen, nicht die Fragen zu stellen, sondern sie zu beantworten. Ich war so aufgeregt, ich weiß auf jeden Fall jetzt, wie meine Podcast-Gäste sich manchmal fühlen müssen. Wenn du also ein bisschen mehr von mir und meinem Leben erfahren magst, dann freue ich mich, wenn du auch mal in die Podcast-Folge von Laura und mir reinhörst. Ich verlinke sie gerne in den Shownotes. Das war nur die Vorrede. Jetzt geht es hier vor allem um meinen heutigen Interviewgast. Und das ist Michael Baltus. Demnächst stehen die 3. German Open von Ping Pong Parkinson an. Und daher passt das Thema Tischtennis mal wieder wunderbar. Aber es geht nicht nur darum, sondern auch um Michaels spannende Lebensgeschichte. Wir sprechen gemeinsam darüber, wie Michael ein Leben auf der Überholspur führte, bis die Diagnose Parkinson vieles veränderte. Von so manchem musste er sich verabschieden. Aber er hat auch viel Neues begonnen und er gehört zu den Menschen, die einfach nie aufgeben. Genau richtig für meinen Podcast, dachte ich. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich dieses schöne Gespräch heute mit dir teilen kann. Ich wünsche dir viele hilfreiche Erkenntnisse mit dieser Folge. Viel Spaß! Hallo Michael, schön, dass wir uns heute bei mir im Podcast treffen. Wir beide haben uns ja schon öfter beim Tischtennis getroffen und dein großes Engagement fand ich da immer sehr, sehr beeindruckend. Deswegen freue ich mich, dass du heute mein Gast bist und wir ein bisschen mehr über dich und dein Leben erfahren können. Herzlich willkommen.
Hallo Katrin, ich freue mich auch, als Gast deine Fragen beantworten zu können und meine Anliegen vorzubringen.
Ja, dann legen wir mal los. Meine erste Frage ist ja schon immer Tradition. Worüber hast du denn heute schon gelacht, Michael?
Genau, da habe ich auch überlegt. Fiel mir ein, wenn ich morgens aufstehe, brauche ich ja meine Zeit lang und bin ich in die Gänge kommen. Und mein Hund, der bleibt auch liegen unterm Tisch im Wohnzimmer. Aber der weiß ganz genau, wenn ich mit dem Gassi gehe, kommt der. Er muss ja seine Streicheleinheiten haben und dann gehen wir beide raus. Und darüber musste ich lächeln. Der liegt auch jetzt hier, der siehst du nicht. Deshalb sitze ich so ein bisschen schief hier, okay, weil er mir den Weg hier wegnimmt.
Ja, wenn der dabei sein muss, ist das völlig klar, ne? Also der muss einfach hier mit im Podcast sitzen. Vielleicht will er gleich nochmal was reinbellen. Wir gucken mal. Sehr schön. Ich starte ja immer ganz gerne so am Anfang mit deiner Parkinson-Geschichte, ne? Wie das so losging bei dir. Weil das ja doch immer so der Ausgangspunkt ist, warum wir hier auch sitzen zusammen und uns miteinander unterhalten, weil es ja darum geht, wie kommst du mit deiner Erkrankung und deinem Leben seitdem zurecht. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass der Tag deiner Diagnosestellung für dich ja vergleichbar war mit einem Sprung aus dem Flugzeug ohne Fallschirm. Es klingt jetzt sehr dramatisch. Was magst du uns denn von deiner Erinnerung aus der Zeit erzählen?
Eigentlich wusste ich es von vorher. Ich habe es auch geahnt. Aber dann habe ich den Dartscan als absolute letzte Absicherung gemacht und war in der Uniklinik in Essen. Und der Professor hat mich noch 1,5 Stunden nach dem Test erwarten lassen. Und ich war ja gesund. Ich habe ja nichts gehabt. Wenn man sich ein Bein bricht, hat man das Bein gebrochen. Oder wenn man eine Grippe hat, ist man krank im Bett. Ich bin ja gesund dahin und kriege dann die Diagnose, sie haben Parkinson. Und das wissen wir ja alle, Parkinson ist unheilbar. Es gibt keine Hoffnung auf Heilung. Deshalb habe ich gesagt, das ist wie ein Falkenspringen ohne Fallschirm oder mit einem defekten Fallschirm. Ja. Ja, und das war bei mir genauso. Ich bin gesund gewesen, der sagt dir, die haben Parkinson. Parkinson ist eine schwere Krankheit, aber ich fühlte mich ja völlig gesund. Ja, ich habe ja nichts gehabt.
Aber du sitzt ja auch immer noch hier und hast irgendwie andere Wege gefunden, wieder auf den Boden zurückzukommen von deinem Sprung aus dem Flugzeug. Das ist ja auch immer das Spannende. Klar, es geht natürlich allen so, dass man am Anfang erstmal total schockiert ist von dieser Diagnose und sich fragt, wie man damit leben soll, ne? Und wie das irgendwie funktionieren kann. Wie war denn dein Leben vor der Diagnose? Wenn du sagst, du hast dich total gesund gefühlt, das ist ja auch was, also wenn einem jemand sagt, sie haben eine Krankheit, fühlt man sich ja nicht sofort richtig todkrank, ne? Man ist ja noch der gleiche Mensch in dem Moment, ne? Nur diese Aussicht, dass die Krankheit unheilbar sein soll, das ist ja das, was uns zu schaffen macht.
Ja, sehe ich genauso. Und vor allem ist ja bei jedem anders, der Verlauf. Mhm. Der eine ein bisschen schneller, bei dem anderen ein bisschen langsamer. Die Unwissenheit, die macht einen fertig. Ich habe ja am Anfang jede Minute an die Krankheit gedacht. Also wenn ich nicht abgelenkt war, habe ich nur an die blöde Krankheit gedacht. Ich war auf der Arbeit, habe an die Krankheit gedacht. Ich liege zu Hause im Bett nachts, ich denke an die Krankheit. Ich sitze zu Hause, bin am Mittagessen, denke an die Krankheit. Ne? Und das ist halt furchtbar. Das ist wirklich, wirklich furchtbar. Und mein Leben vorher, ich sag mal, habe ich beschrieben, ich war auf Überholspur. Also wo ich bin immer einer, der vorangegangen ist. Ich habe immer Sachen angepackt. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich bin immer noch im Fitnessstudio, aber seit 35 Jahren. Ich habe dann, ich sag mal, 27 Jahre richtig gut Bodybuilding gemacht. Das war mein Ein und Alles, der Sport und die Arbeit. Mhm. Und auf einmal geht's nicht mehr so. Ne? Ich habe immer weiter abgebaut. Bin dann auch in eine Depression gefallen. War dann in der Klinik, die haben mir sehr gut geholfen in Borken. Aber die Geschichte kennen sicherlich viele, die Parkinson haben. Das ist ja auch manchmal oder oft so eine Begleiterscheinung, dass man in eine Depression fällt. Wie gesagt, ich komme von der Überholspur und bin auf Standstreifen, so bezeichne ich das immer. Aber ich stehe wirklich auf wie ein 100-Jähriger. Ne? Mir tut alles weh. Da muss ich erstmal, wie viele anderen auch, die LT einwerfen. Mal noch ein paar LT und dann wieder eine halbe Stunde im Bett liegen, damit ich überhaupt in die Gänge komme. Hm. Aber ein Gutes hat Parkinson auch gehabt. Hätte ich kein Parkinson, wäre ich nie zum Tischtennis gekommen. Genau.
Ich wollte nämlich gerade sagen, du stehst gar nicht auf dem Standstreifen, Michael. Ich kenne dich nämlich nicht auf dem Standstreifen. Ich kenne dich auf jeden Fall in Bewegung und du bist unterwegs und machst vieles und bewegst vieles, auch wenn du es vielleicht anders machst als vorher. Was ich gerade nochmal so spannend fand, auch diesen Satz, wo du sagtest, gerade dass man in der Anfangszeit, dass man an diesem Gedanken so festhängt, ich habe Parkinson, man steht morgens damit auf, man geht damit schlafen. Natürlich denkt man da oft dran am Tag. Heute, zumindest wenn ich dran denke, dass ich Parkinson habe, was man natürlich immer irgendwie fühlt, dann ist das nicht mehr mit so einem Schrecken, mit so einer großen Angst in jeder Sekunde verbunden. Wie ist denn das bei dir? Wie hast du denn das geschafft, auch von diesen Gedanken wegzukommen, dass man da ständig nur drüber nachgrübelt? Wie bist du da rausgekommen?
Also ich habe 4 Jahre gebraucht, um die Krankheit zu akzeptieren, habe die 4 Jahre geheim gehalten. Noch nicht mal meine Mutter wusste es, meine Tochter wusste es, meine Frau wusste es, 2 gute Freunde wussten es und ein ehemaliger Arbeitskollege wusste es. Sonst keiner, weil ich kam damit gar nicht klar und habe es auch verschwiegen. Irgendwann haben die Jungs mich dann gefragt, warum der Michael auf der Arbeit so komisch läuft. Jetzt habe ich auch noch eine Lendenwirbelbandscheibenvorfall, habe es da mal drauf geschoben. Und dann hat man mir gesagt, mein Partner im Büro, wenn du nervös wirst oder Stress hast, fängt dein linker Arm an zu wackeln. Und, irgendwann konnte ich es nicht mehr geheim halten. Hab dann überlegt, weil mich jeder gefragt hat, was machst du? Wie kannst du den Leuten beibringen? Ich war aber leid gewesen, dass mich jeder gefragt hat. Mhm. Auf der Arbeit, im Privaten, beim Sport. Und da kam ich die Idee, ich schreibe ein Buch. Und ich habe das erste Buch geschrieben über meine Krankheit und die Symptome und wie ich mich fühle und wie meine Gedanken sind. Und habe das praktisch für meine Bekannten und Verwandten geschrieben, damit die mich nicht alle fragen, sondern dann können die selber lesen, ohne mich zu fragen. Und die Fragen, die sie haben, sind beantwortet.
Ja, toll. Also wenn du sagst, ich habe dann mal so ein Buch geschrieben, so wie ich hätte jetzt mal einen Notizzettel geschrieben oder so. Ein Buch ist ja schon relativ umfangreich. Du warst das Schreiben aber gewohnt. Das war nicht dein erstes Buch, was du geschrieben hast, oder?
Es war das erste, was ich veröffentlicht habe. Ah, ja. Okay. Ich habe vorher schon 2 Stück geschrieben, habe die aber nicht veröffentlicht. Mhm. Ich schreibe gerne. Ich habe auch, ich glaube, 150 Gedichte geschrieben und auch 150 Musiksongs.
Okay, schön.
Und wie gesagt, ich habe dann auch, wenn ich in der Reha war, in der Kur oder sonstiges, und habe Pausen gehabt, da habe ich ein paar Gedichte geschrieben, übers Handy. Und ich schreibe gerne, habe immer gerne geschrieben. Denn wenn ich schreibe, denke ich an was anderes. Dann bin ich in einer anderen Welt. Ohne Parkinson.
Genau, also sind das so Sachen, die dir helfen, ne? Einfach zu schreiben. Schreiben hilft ja auch, sich einfach nochmal in Ruhe mit seinen Gedanken selber auseinanderzusetzen. Ne? Genau, das ist wahrscheinlich auch dieser Punkt, wo du gesagt hast, ich schreibe ein Buch und dann setze ich mich selber damit auseinander, kann es für mich selber nochmal verarbeiten und ich gebe es den Leuten und dann muss nicht jeder fragen. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Ich meine, ich glaube nicht, dass jeder mal eben so ein Buch schreibt wie du, aber es ist einfach schön, auch den Leuten vielleicht was zum Lesen mitzugeben, dass es auch für die klarer wird. Ne?
Ja. Also ich schreibe gerne, ich bin immer am Schreiben, habe da richtig Spaß dran.
Man sagt ja auch immer, dass Parkinson kreativ macht, ne? Aber du warst anscheinend schon vorher kreativ.
Ja, zu kreativ. Meine Frau beschwert sich schon, ja, recht zu Recht.
Naja, irgendwo muss man ja immer seine Energie lassen, die man ja zum Glück auch immer noch hat.
Gott sei Dank.
Genau, Gott sei Dank. Du hast ja gerade gesagt, dass du lange Zeit verschwiegen hast, dass du erkrankt bist. Da bist du ja nicht der Einzige. Es kennen inzwischen viele, die da lange Zeit schweigen und da in so einem ja fast selbstgebauten Gefängnis leben, ne, für eine lange Zeit. Du hast dann aber den Schritt ja gewagt, dich zu öffnen. Und du hattest ja sicherlich vorher Ängste und Befürchtungen, weswegen du das eben gerade nicht getan hast. Und wie waren deine Erfahrungen danach, wenn du das so vergleichst? War es danach, dass du sagtest, Mensch, hätte ich mal früher was gesagt? Oder danach, dass du nochmal schlechte Erfahrungen gemacht hast, was man vielleicht erwartet? Oder wie waren die Reaktionen dann, als du dann damit rausgegangen bist?
Also wie du schon sagst, ich habe Angst gehabt, wirklich Ängste gehabt, auch meinen Job zu verlieren. Mhm. Weil ich habe nur irgendwann eine Vorgesetzte gekriegt, mit der ich nicht auf gutem Bein stand. Und als der Vorgesetzte weggegangen ist und ich einen neuen Chef bekommen habe, da war die Ziehung gewesen, dass ich mich öffne. Und die Ängste, die ich vorher gehabt habe, haben sich alle nicht bestätigt. Im Gegenteil, mir ist eine richtige Last von den Schultern genommen worden. Alle waren sehr, sehr zuvorkommend, haben ihre Unterstützung angesagt.
Toll, ja.
Und für mich war es, ich konnte wieder frei atmen. Mhm. Ja, das war eine Riesenerleichterung. Also ich habe wirklich dann, ich sag mal, 1000 Kilo von den Schultern genommen bekommen. Ich brauchte keine Angst mehr haben. Verstecken war so schlimm gewesen. Und jeder hat gesehen, wenn der Michael sich eine Jacke anziehen wollte, kam er mit dem linken Arm nicht in den linken Ärmel. Ja, furchtbar, also furchtbare Situation. Und irgendwann dann habe ich die Jungs bei mir auf der Schicht zusammengeholt und habe denen halt gesagt. Und wie gesagt, die waren alle sehr zuvorkommend, einfühlsam und haben mich dann auch unterstützt. Viele haben auch gesagt, jetzt erklärt sich einiges, weil vorher war ich auch immer dabei, habe mit angepackt und dann habe ich mich immer weiter zurückgezogen und die haben mich schon gewundert, was ist mit dem los? Ja, also das war, ich kann nur jedem sagen, zieht euch nicht so ins Schneckenhaus zurück, wie ich es gemacht habe, sondern versucht so schnell wie möglich das Umfeld aufzuklären, dass man Parkinson hat.
Ja, bin von Anfang an sehr offen damit umgegangen, aber es sind ja auch immer die Umstände, die bei jedem unterschiedlich ist. Und man kann es ja nie verallgemeinern, aber wie du es beschreibst, diese Last, ne, diese, was man auf seinen Schultern trägt, das trägt man ja zusätzlich zum Parkinson. Und ich glaube, dass es auch viele Symptome nochmal verschlechtern kann oder vielleicht auch nochmal stärker hervorheben kann, wenn man eben auch das Gefühl hat, ich muss das jetzt unterdrücken. Und wie wir ja alle wissen, bei Parkinson, ha, versuch mal den Tremor zu unterdrücken, wenn du es nicht gerade willst. Ne? Das ist sau schwer.
Genau, ich habe es ja versucht. Dann habe ich, wenn ich eine Besprechung war auf der Arbeit, der linke Arm fing an zu zittern, habe ich mich auf die linke Hand gesetzt. Ne? Da haben die zwar dumm geguckt, aber dann hat irgendwann das linke Bein gezittert. Man kann es nicht unterdrücken, man kann es nicht verstecken. Irgendwo sucht der Parkinson sich immer einen Weg. Man kann es nun mal nicht abstellen. Es geht nicht.
Ja, das stimmt. So ist es. Genau. Von daher finde ich es total gut und mutig, dass du den Schritt dann gewagt hast irgendwann und dann auch diese positiven Erfahrungen gemacht hast. Ne? Das hilft einem dann auch einfach weiter zu machen und weiter zu leben. Du bist dann in die Selbsthilfe auch gegangen und hast es erzählt, dass du Mitglied bei den Parkinson Youngsters bist.
Ja.
Das ist ja ein Bundesselbsthilfeverband für, wie ihr sagt, jung gebliebene Menschen mit Parkinson. Wie lange bist du da schon dabei?
Ja, genau. Ich habe es ja rigoros abgelehnt, in irgendeiner Selbsthilfegruppe zu gehen, weil ich auch Angst davor gehabt habe, die alten Leute zu sehen, die schweren Fälle zu sehen. Und dann sieht man ja auch, wo man irgendwann mal eventuell hinkommt. Da habe ich rigoros abgelehnt. Meine Frau hat mich dann auch so ein bisschen dahin gedrängt, zu Recht. Und hat gesagt, such so eine Selbsthilfegruppe auf. Und dann bin ich zu den Parkinson Youngsters übers Internet gekommen, habe dann die Telefonnummer rausgesucht und habe mit der Nadine Matthies, die ist die Vorsitzende, die Gründerin, telefoniert und da war ein herrliches Gespräch. Sie hat mich dann auch zu einer, damals war ja Corona, zum Online-Meeting eingeladen und ich habe es wahrgenommen. Da ist der Lutz Althoff, der Moderator, der ist der erste Mitglied von Parkinson Youngsters gewesen. Und der moderiert es. Und ich bin seitdem dabei. Und die Gruppe kümmert sich wirklich um alle Leute, auch wenn die jetzt erstmal keine Mitglieder sind. Man sollte natürlich Mitglied werden. Kostet 26 Euro im Jahr. Und mir sind so viele Sachen gesagt worden, die ich überhaupt nicht wusste. Ich habe es mir alles aufgeschrieben. Die haben mir geholfen bei meiner Rente. Die haben mir geholfen und gesagt, ich kannte es gar nicht, Komplextherapien. Die haben mir Ärzte empfohlen.
Ja.
Die haben viele Amtsgeschäfte, die man machen muss. Die haben mir geholfen beim Behindertenausweis. Also viele, viele, viele Sachen, die positiv gewesen sind, die ich vorher gar nicht in Betracht gezogen habe.
Ja, super. Das ist natürlich ganz wertvoll, wenn man so Menschen hat, die einfach schon viel Erfahrung haben in dem Bereich und das dann auch weitergeben wollen. Und ich bin ja auch immer noch der Meinung, Selbsthilfe ist einfach so wichtig, weil es, du kannst noch zu viele Koryphäen und Fachleute aufsuchen und Therapeuten, aber wirklich verstanden zu werden in dem, wie man sich fühlt, das können nur Menschen in der Selbsthilfe, weil die genau das Gleiche fühlen oder Ähnliches. Dieses Nachfühlen, dieses Nachempfinden. Mhm. Und deswegen wissen wir auch in der Regel am besten, was der andere vielleicht brauchen kann und was ihm helfen kann. Ja, schön, dass du da so eine tolle Gruppe gefunden hast. Ich glaube, die haben ihren Sitz auch in deiner Region, ne?
Der Hauptsitz ist in Dorsten, wie du gerade gesagt hast, ist ein bundesweiter Verein. Der Hauptsitz genau. ist in Dorsten. Ne? Und wie gesagt, wir treffen uns dann auch einmal im Monat live und jeden dritten Dienstag. Und wir treffen uns jeden ersten Montag zum Online-Meeting. Und ich bin froh, das gemacht zu haben. Also auch über diese Gruppe, über den Nadine Mattis, bin ich dann auch zum Tischtennis gekommen. Aber da kommen wir ja später noch dazu sagen.
Genau, kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Ja. Das heißt, also in der Gruppe werden Online-Treffen angeboten, aber auch Präsenztreffen. Mhm. Kann da jeder mitmachen oder gibt es da irgendwelche Voraussetzungen?
Ja, jeder, der Parkinson hat.
Okay, da hätte man sich schon mal dafür qualifiziert, wenn man die Diagnose hat.
Ja, so ist es.
Genau, alles klar.
Die bieten aber auch Online-Treffen für Angehörige von Parkinson-Betroffenen an. Also da sind dann die Angehörigen. Also, mhm. Weil ich habe auch mal aus meinem Nichtwissen zu meiner Frau gesagt, was mir leid tut, was interessiert dich da, denn ich habe da Parkinson. Aber mittlerweile bin ich auch so weit oder habe das auch gesehen, dass die Betroffenen, die Parkinson haben, nicht alleine leiden. Die Partner leiden mit. Und für die ändert sich ja auch jede Menge im Leben. Wenn ich so gucke, was ich früher alles gemacht habe, was meine Frau jetzt mitmachen muss, natürlich. Mehr machen muss, weil ich eben weniger machen kann, muss man wirklich die Betroffenen, Ehepartner oder Freund oder Freundin damit einbeziehen. Und das bietet die Parkinson Youngsters auch.
Ja, das ist doch schön. Ja. Finde ich auch immer ganz wichtig, weil letztendlich dann natürlich alle einen Teil daran haben. Ja. Wenn wir Glück haben, leben wir nicht alleine, sondern haben eben Familie und Freunde um uns rum. Und dass sie natürlich mitfühlen und mitleiden manchmal und es ist völlig unbenommen. Und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, diese Arbeit, dass eben auch die Angehörigen da so einen Ort haben, so einen Zugang haben, wo sie Halt finden können. Ne? Oder einfach auch dieses Gefühl haben, da kann ich auch mal sagen, dass es auch mal scheiße ist oder dass es gut ist oder was auch immer, aber ich kann auch mal eben mit Leuten, die auch in der gleichen Situation sind, sprechen. Ne?
Genau, und das ist halt wichtiger. Die sehen, so wie meine Frau sieht dann, warum ist der Michael so? Warum macht er solche Sachen? Warum ist er jetzt anders als vorher? Und dann hört sie, dass die anderen Partner von Parkinson-Erkrankten genau die gleichen Sachen haben. Genau die gleichen Fragen, genau die gleichen Antworten, genau die gleichen Situationen. Und dann zeigen die auch ein bisschen mehr Verständnis. Bei mir war zum Beispiel so, ist ja schon, Parkinson merkt man ja erst, wenn wirklich 80% der Gehirnzellen da betroffen sind. Wenn wir im Urlaub waren oder so und wir waren beim Abendessen und danach will man noch schön was trinken gehen, gemütlichen Abend machen, der Michael musste immer auf Toilette. Ich musste zurück aufs Zimmer und da hat meine Frau schon gesagt, meine Güte, du bist wie ein kleines Kind. Ja. Wir wussten es damals nicht. Jetzt wissen wir, woran das liegt und da zeigt man auch noch Verständnis. Ja, und vorher war das Verständnis eben nicht da. Ich selbst habe es ja auch nicht verstanden. Ja. Ne? Ich denke, da kann jedes Mal muss ich auf Toilette.
Ja, und das ist genau der Punkt, eben warum Offenheit und Sprechen und Kommunikation so wichtig ist. Ne? Weil nur dann können wir verstanden werden, wenn auch die anderen das Gefühl haben zu wissen, was mit uns los ist. Ne? Wenn ansonsten entsteht genau das, wie du auf der Arbeit auch sagtest, ne? Dann wird so gemunkelt, ah, jetzt ist mit dem los und was stimmt denn da nicht und komisch, der zittert so. Ne? Dann gibt es vielleicht Gerüchte, die überhaupt nicht stimmen. Aber das sorgt eben immer dafür, dass die anderen auch unsicher werden. Und wir können eben ganz viel selber dafür tun, das also auch den anderen leichter zu machen, indem wir offen damit umgehen. Das hilft letztendlich natürlich allen. Ja, finde ich toll. Ja, schöne Erfahrung auch. Ich habe mal ein bisschen auf eurer Internetseite auch geschaut bei den Parkinson Youngsters. Ihr habt ja auch eine ganze Menge Themen und Projekte, für die ihr euch so engagiert. Hattet ihr auch eine Fahrradtour? Warst du da schon dabei?
Ich war dabei. Ich sollte sogar mitfahren. Die letzte Fahrradtour war von Dorsten über Coburg nach Berlin zum Bundestag, da sind die eingeladen worden und haben dann mit den Jens Spahn da ein Meeting gehabt. Ich sollte da mitfahren, aber die 800 Kilometer oder 829 oder so, wie viele das waren, habe ich mir damals nicht zugetraut. Außerdem war ich mit Ping-Pong Parkinson auch beschäftigt, weil ich ja zur Weltmeisterschaft gefahren bin. Und die fahren dieses Mal, sollte ich auch mitfahren, kann ich aber auch nicht, weil ich in der Komplextherapie bin im Juli.
Termine.
Die fahren jetzt 1400 Kilometer von Dorsten nach Barcelona.
Ah, cool, zum Weltparkinson-Kongress.
Genau, 3 Wochen mit dem Fahrrad und eine Woche wollen die da bleiben.
Sehr cool.
Also die machen viel.
Ja, Dann werde ich sie ja da treffen. Ich bin auch in Barcelona im Juni.
Okay, dann wirst du sie sehen. Ja, genau.
Dann werde ich sie sehen. Ach, voll gut. Total schön. Mit dem Fahrrad nach Barcelona. Holla die Waldfee. Ich habe mir einen Flug gebucht, aber Hut ab, finde ich eine tolle Aktion. Großartig. Mhm. Ja. Jetzt kommen wir aber zum Tischtennis, denn das ist der Ort, wo wir uns auch kennengelernt haben, wir beide. Ich bin, wie ich schon nicht nur einmal gesagt habe hier in diesem Podcast, auch ein Riesenfan von Ping-Pong Parkinson. Und du bist da ja auch mit reingerutscht und gleich mit durchgestartet. Erzähl uns doch mal, wie kam es dazu, dass du da gelandet bist bei Ping-Pong Parkinson?
Ja, etwa so. Jetzt muss ich wieder ein bisschen zurückdenken. Anfang 21 war ich wegen der Depression in der Klinik. Und da war eine Tischtennisplatte und abends haben wir Patienten da Tischtennis gespielt. Und irgendwann hat jemand zu mir gesagt, Michael, spiel doch mal mit. Und ich habe ja mein Leben noch nie Tischtennis gespielt. Hab dann so einen schlechten Schläger da gehabt und habe dann gespielt. So gut ich konnte, hat natürlich nicht gereicht. Naja, dann habe ich mir gesagt, aber mit dem Schläger spielt sie nicht mehr. Da habe ich mir schon da einen neuen bestellt, der 3 Tage später kam. Dann kam ich mit meinem eigenen Schläger und habe dann da jeden Abend nach dem Abendessen, haben wir um 7:30 bis 8:30, 9 Uhr Tischtennis gespielt. Mhm. Und da so kam ich zu dem Sport. Und dann war, weil über den Parkinson Youngster hat die Nadine gesagt, die wollten in Eindhoven so ein bisschen Olympische Spiele machen.
Cool.
Für Parkinson-Kranke, die Parkinson Games. Und da war Tischtennis mit, eine Disziplin. Und da habe ich mich angemeldet. Und irgendwann habe ich zu Nadine gesagt, von den Parkinson Youngsters, ja, wir müssen mal trainieren, ne, wenn wir da mitspielen wollen. Guck mal, wo wir trainieren können. Und da hat die sich umgeguckt beim TTV Herbesdorsten. Anklang gefunden. Ja, dann bin ich da hingefahren. Ich wohne in Mali, in der Nachbarstadt. Und die waren so nett und haben uns so aufgenommen. Und da habe ich die Margret Gursch kennengelernt und den Jürgen Brandenstein, die ja damals amtierende deutsche Meister im Mix waren. Und so fing das an. Ja. Und mich hat das sofort infiziert. Ich war dabei, habe das gerne gemacht und bin auch ehrgeizig, ein ehrgeiziger Mensch. Ich habe vorhin gesagt, mein Leben war auf Überholspur. Sehr wahrscheinlich auch durch den Ehrgeiz. Und war natürlich schlecht und wollte besser werden oder will ja immer noch besser werden. Gut bin ich ja immer noch nicht. Aber ich gebe mir Mühe. Ich bin jedes Training dabei.
Ja, Wahnsinn.
Wir trainieren Dienstags und Freitags da in Dorsten. Und irgendwann kam dann auch, lass uns zur Weltmeisterschaft fahren. Ich sage, wie Weltmeisterschaft? Das ist ja ein Begriff jenseits von Gut und Böse gewesen. Ja, nee, Micha, du schaffst das. Ja, und so haben wir dann trainiert und haben uns angemeldet bei der Weltmeisterschaft in Pula. Sind dann da gemeinsam hingefahren, haben noch Sponsoren gekriegt, die uns so ein bisschen unter die Arme gegriffen haben. Ja, mein erstes Spiel war praktisch bei der Weltmeisterschaft. Ich habe vorher nur trainiert.
Du bist ja gleich so richtig, ne? So von 0 auf 100 irgendwie rein. Eben noch in der Komplextherapie dir erstmal einen Schläger zugelegt, um mal spielen zu lernen. Und dann fährst du zur WM. Das ist natürlich genial. Also wenn du jetzt sagst, du spielst nicht gut, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also ich habe ja auch dich schon spielen sehen. Von daher, es ist ja immer so die Relation, die man so hat. Wenn natürlich Leute, die schon 20 Jahre im Verein gespielt haben, Parkinson kriegen und dann einsteigen, sind die natürlich auf einem anderen Level als wir, die irgendwo im Garten mal an der Tischtennisplatte gespielt haben. Aber das ist ja das Schöne bei Tischtennis, was ich auch in meiner Gruppe sehe, dass wir, egal in welcher Form wir sind, Parkinson-technisch, im Tischtennis werden wir alle besser, wenn wir eine Weile spielen. Und das ist total schön zu sehen, dass wir auch noch was haben, wo wir merken, da verbessert sich was. Und das ist ja dann nicht nur Tischtennis, sondern da gibt's ja dann auch noch viele andere Bereiche, die dann darauf Auswirkungen haben. Genau, aber du bist ja jetzt inzwischen, wie du schon sagtest, leitest du den Stützpunkt Dorsten gemeinsam mit der Margret Gursch. Und du bist aber auch jetzt inzwischen Landesleiter von Ping-Pong Parkinson für NRW. Das heißt, du hast sozusagen alle nordrhein-westfälischen Gruppen von Ping-Pong Parkinson, das ja, was ja inzwischen viele sind, ein bisschen unter deinen Fittichen, betreust und begleitest die. Eine Menge Arbeit, glaube ich, die da auch bei dir landet. Aber warum ist dir Ping-Pong Parkinson wichtig geworden oder ist jetzt für dich wichtig?
Ja, erstmal ist es so, ich habe natürlich positives Feedback mitgekriegt, als ich aus Pula wiederkam. Wir hatten eine super Zeit da. Mhm. Und ich habe in der Kategorie 3 mit dem Jürgen Brandenstein in Doppelbronze gewonnen. Also ich bin sogar mit einer Medaille nach Hause gefahren.
Ja, unglaublich. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal.
Und das war natürlich so ein Anschubser. Ich kannte ja niemanden, auch von Ping-Pong Parkinson niemanden. Und ich habe es ja dann viele da kennengelernt und habe mich sofort heimisch gefühlt. Und es ist auch so, wie jetzt, ich habe in Nordhorn den ersten Starter Cup mitgespielt oder jetzt letzte Wochenende war ich auch in Gütersloh. Es ist wie, wenn man zu einem Familientreffen kommt. Ich sag mal, die Familie wohnt weit entfernt in verschiedenen Städten und irgendein Großereignis ist und jeder trifft sich wieder. Und das ist ja da auch so. Man ist willkommen, man teilt ein gemeinsames Schicksal und man teilt die Freude, Tischtennis zu spielen. Und ich sage immer, natürlich will jeder gewinnen, aber ich sage, es gibt nur einen Gewinner, der ein Turnier gewinnt, aber alle anderen müssen trotzdem lachend rausgehen. Und das ist da so. Also ich fühle mich da wie eine Familie. Ich fühle mich geborgen. Man kann sprechen, man kann reden über seine Ängste, über seine Krankheit. So wie man mit keinem anderen spricht. Ich habe ja mal auch geschrieben in meinem ersten Buch, wer will mich verstehen, außer der die Krankheit auch hat. Und das kann ja keiner verstehen, außer diejenigen, die wirklich betroffen sind. Und das ist bei Ping-Pong Parkinson, habe ich das Gefühl, nicht alleine zu sein, in einer großen Familie und habe Spaß am Tischtennis spielen.
Genau, das kann ich so unterschreiben, weil das ist auch wirklich der Geist und der Spirit, der von der Zentrale Nordhorn so auf ganz Deutschland so überschwappt und überströmt. Das sind natürlich immer die Menschen vor Ort, die diesen Geist auch weitertragen und weiterleben. Aber das ist das, was uns alle ausmacht, unsere Stützpunkte, von denen es ja inzwischen überall in Deutschland über 170 gibt, was ja eine unglaublich tolle Zahl ist. Auch, dass einfach so viele Menschen da einfach nochmal einen Ort haben, wo sie, genau wie du sagst, geborgen sind, aufgehoben sind und Unterstützung finden. Von daher, wer noch keinen Stützpunkt hat, sucht euch einen oder macht noch einen auf.
Ja, wir sind ich bin auch für Köln zuständig und wir haben jetzt in Raderberg einen aufgemacht. Da ist übrigens am Dienstag der WDR, die Lokalzeit, die will darüber berichten. Ich mache noch zwei in Köln auf, beim SC Pulheim und beim TTC Pesch. Die sind auch daran interessiert, Stützpunkte zu eröffnen. Die Anfragen von Nichtmitgliedern kommen hier rein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel Arbeit haben.
Genau, die Geister, die ich rief, ne?
Ja, genau. Wie gesagt, ich mache es gerne und man lernt auch viele neue Leute kennen. Die sind alle begeistert. Ich habe noch keine negativen Rückmeldungen gekriegt. Im Gegenteil, wenn man dann von den Verantwortlichen der Vereine noch eine Danksagung kriegt für die gute Zusammenarbeit, ist das mehr als Lob genug. Also,
ist total schön, auch die Anerkennung, die man zurückbekommt. Und du hast ja auf jeden Fall eine ganze Menge Anerkennung bekommen, auch so im letzten Jahr. Du, wie du schon sagtest, bei der Ping-Pong-Parkinson-Weltmeisterschaft in Pula hast du Bronze gewonnen. Von mal eben, wie du sagst, nicht spielen können bis Bronze ist auf jeden Fall schon ein Weg. Also du musst es schon verdient gehabt haben.
Ja.
Und bei der Sportler-Ehrung der Stadt Dorsten 2022 wurdest du mit deiner Mannschaft auch mehrfach, und zwar richtig hochklassig ausgezeichnet. Was bedeuten dir diese Ehrungen und Erfolge?
Also das war ein Riesen-Event gewesen, weil da ja auch andere erfolgreiche Dorstener Mannschaften und Sportler waren. Auch, ich sag mal, da waren westdeutsche Meister, deutsche Vizemeister, Weltmeister-Teilnehmer in verschiedenen Sportarten. Und wir sind mit unserem Team, mit der Margit Gursch, der Jürgen Brandstein und ich, sind im Oktober 22 als Sportler des Monats Oktober geehrt worden und haben da vor allen anderen eine Goldehrung bekommen. Ja, sind dann für besondere sportliche Leistung 2022 als Team mit einer Goldmedaille beehrt worden. Und dann war die
Bronze und Gold.
Genau. Und dann war die dritte Auszeichnung war eigentlich die wichtigste, die höchst dekorierteste Mannschaft des Jahres 2022.
Wow.
Und wir haben dann Gold gewonnen mit der Mannschaft, mit der Margit Gursch, der Jürgen Brandstein und ich, vor allen anderen. Und das war ein Riesending. Wir sind mit praktisch drei Goldehrungen da raus. Der Bürgermeister hat uns gratuliert. Die alle Anwesenden haben uns gratuliert. Und der TTV Herbes Dorsten natürlich stolz wie Oscar für die Ehrung, die wir gekriegt haben. Also das war richtig toll.
Ja.
Vor allem, weil wir als Parkinson-Sportler uns gegen Nicht-Kranke gegen normale Sportler durchgesetzt haben.
Ja, aber ich glaube, das ist genau das, was da auch zu spüren war, dass es nicht nur der Sport ist bei euch in der Mannschaft, sondern dass ihr noch ganz viel anderes teilt und dass es einen ganz großen Wert hat, ne, der Sport und die Selbsthilfe, ne, und die Gemeinschaft. Und das ist total schön, dass die Stadt Dorsten das auch so erkannt hat und euch da die Ehrung zugesprochen hat, weil es hat natürlich auch nochmal wieder für Öffentlichkeitsarbeit gesorgt, dass noch mehr Menschen wissen, dass es Ping-Pong-Parkinson gibt.
Ja, genau das ist es.
Genau, also ich weiß, dass du noch viel vorhast, von wegen, ich muss immer an den Standstreifen denken, von dem du am Anfang erzählt hast. Ich glaube, du bist schon wieder längst, mindestens auf der mittleren Spur. Du hast auf jeden Fall gesagt, dass du noch viel vorhast. Unter anderem habt ihr auch im Oktober einen eigenen Tischtennis-Cup geplant, über 2 Tage, glaube ich, ne?
Ja.
Erzähl doch mal, worum es da geht.
wir haben im Pula zusammengesessen und wir haben das Glück gehabt, wir drei als Team, dass wir ein Betreuerteam mit hatten. Der Geschäftsführer, der Marco Stepka, war mit seiner Frau da und die haben uns vom Flughafen abgeholt, die haben uns überall hingefahren. Wir haben zusammen gegessen, die haben uns betreut in der Halle und. Und dann saßen wir einen Abend da beim Abendessen und haben gesagt, Mann, so ein Event könnten wir auch machen. Lass uns was machen, was noch nicht da war. Und dann haben wir überlegt, wir wollten wirklich was Großes machen. Wir machen eine deutsche Meisterschaft im Mannschaftswettbewerb. Ne? Und da so ist halt gewachsen. Dann haben wir gesagt, wie nennen wir denn? Ja, wir können ja nicht Deutscher Meister sagen, das wäre vielleicht nicht gerecht. Dann haben wir gesagt, wir spielen den Deutschland Cup aus. Mittlerweile heißt der Deutschland Cup Volksbank Cup, weil die Vereinte Volksbank einen der Sponsor macht. Wir wollen 16 Mannschaften einladen, mehr geht's im Moment nicht zu uns.
Na, schon mal super.
Zwischen 3 und 5 Spielern. Nebenbei läuft bei uns die Bezirksmeisterschaft im Tischtennis. Wir spielen in 2 Hallen, die Hallen stehen nebeneinander. Aber es wird ein Riesen-Event. Wir rechnen mit 500, 600, 700 Spielern plus Zuschauern, die da auflaufen werden. Wie gesagt, die Ausschreibung kommt jetzt in den nächsten Tagen. Wir haben aber schon 13 Anfragen von den 16, die mitspielen wollen.
Es wird also eng. Wer noch Lust hat, sofort melden.
Genau. Wir haben auch für jeden Spieler ein Geschenk. Oder jeder Spieler bekommt ein Geschenk. Aha. Wir spielen dann in unserer Halle. Wir können 16 Tische aufbauen in der Halle und spielen dann ein Turnier. Wir spielen in 4 Vierergruppen. Jede Mannschaft kommt weiter, aber erlebt den zweiten Tag. Wir haben Hotels organisiert. Es gibt Kleinigkeiten zu essen. Wir werden dann ein Riesen-Event aufziehen, wo alle Spaß haben werden.
Ja. Also ich bin mir sicher, nach der Werbung jetzt wird es nur 5 Minuten dauern nach der Podcast-Veröffentlichung. Da hast du deine 16 Plätze voll. Wahrscheinlich. Total gut. Ja, ist eine schöne Sache, tolle Aktion. Und auch nochmal was Neues ins Leben zu rufen, was es vielleicht noch nicht so gab bei Ping-Pong Parkinson, ist auch toll. Ich wünsche dir schon mal ganz viel Erfolg.
Also es wird ein Riesenereignis werden. Wir freuen uns darauf. Wir versuchen es ziemlich professionell zu machen. Kann ich euch eins sagen, es wird kein einmaliges Ereignis bleiben. Genau, wenn ich nur eins sagen darf, schade ist, dass Nordhorn sich bis jetzt noch nicht gemeldet hat. Also ich appelliere nochmal an die Nordhorner als Vorzeigestützpunkt und erster Stützpunkt und Gründer von Ping Pong Parkinson in Deutschland. Überwindet euch und kommt auch.
Wir geben das nochmal weiter. Ja, also man sieht, du bist total in Aktion, du bist dabei und finde es immer manchmal schön, nochmal so diesen Weg zu sehen, auch wenn du hier zurückschaust auf den Weg, wo du vielleicht, du sagtest 2016 hast du die Diagnose bekommen, ne? Wo du 2016 standest und wo du heute stehst.
Ich habe die Krankheit, die ich vorher nicht angenommen habe, ich habe es ja angenommen und lebe damit. Und lebe damit jetzt besser als vorher. Also ich gehe nicht mehr abends ins Bett und denke an die scheiß Krankheit. Es kann sein, dass ich dran denke, aber es kann auch sein, dass ich sofort einschlafe. Ja, und mir geht's persönlich, es geht mir gerade körperlich schlechter als 2016, aber vom Kopf her geht es mir besser. Ja, weil ich's angenommen habe, ja.
Das ist eine schöne Aussage auch. Also, das ist das Wichtige, ne? Wenn wir mental gut aufgestellt sind, das glaube ich wirklich, dann können wir auch die körperlichen Einschränkungen ganz gut ausgleichen, ne? Und das machst du wunderbar und ich finde das ganz toll. Ich würde gerne als allerletztes noch fragen, als Quintessenz so für unsere Hörer und Hörerinnen, was magst du denn den Menschen, die jetzt zugehören, mit auf den Weg geben noch?
Also nehmt eure Partner auf jeden Fall mit. Ich bin manchmal komisch meiner Frau gegenüber, meinert aber nicht so. Vielleicht so. Ich selbst appelliere auch an mich, ein bisschen mehr zu sprechen mit den Partnern, über die Ängste sprechen und dann fühlt man sich befreiter und die Angehörigen wissen besser Bescheid. Das würde ich jeden sagen, obwohl ich selbst musste auch an mich arbeiten. Ja, sonst muss ich sagen, mit der Selbsthilfegruppe, wenn ihr keine habt, sucht euch eine. Wie gesagt, Ping-Pong Parkinson ist das Beste, was mir passiert ist in den letzten Jahren, seit ich Parkinson habe. Und durch Ping-Pong Parkinson bin ich viel, viel, viel besser wieder im Leben. Ich habe zu tun, ich habe Spaß, ich kann meinen Ehrgeiz wieder wecken und ich habe viele, viele, viele freundschaftliche neue Beziehungen zu Leuten aus ganz Deutschland, die das gleiche Schicksal wie ich haben, die genauso leiden wie ich, aber auch an einem Tischtennissport genauso viel Spaß haben wie ich. Das ist ein herrliches Gefühl. Und das wäre ohne Ping-Pong Parkinson nicht möglich gewesen. Also ich kann auch nur appellieren, als Therapiemaßnahme begonnen und so ein Spaß, nicht ins Schneckenhaus zurückziehen, nicht zu Hause auf dem Sofa bleiben. Muss nicht Ping-Pong Parkinson sein. Wäre schön, wenn es Ping-Pong Parkinson wäre. Aber dann eine andere Selbsthilfegruppe suchen und daran teilnehmen. Das hilft allen. Mir hat's geholfen.
Dankeschön. Das waren ganz tolle und wichtige Schlussworte nochmal, Michael, zum Ende.
Bitte,
genau.
Katrin.
Also ich freue mich schon drauf, die Folge zu veröffentlichen. Und wir machen. Manchmal denke ich, die Zuhörer denken irgendwann, mein Gott, fängt die schon wieder mit Tischtennis an. Aber ich finde, es gibt ja so viele tolle Menschen im Tischtennis, die ich auch kennenlerne durchs Tischtennis spielen, dass die auch immer mal wieder in meinen Podcast reinfinden. Deswegen freue ich mich auch besonders, dass du den Weg heute hierher gefunden hast. Und ich freue mich auch, dass wir beide auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Wir sehen uns bei den German Open und wahrscheinlich noch bei dem ein oder anderen Turnier in diesem Jahr. Und ja, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für dein Engagement, für alles das, was du tust, auch im Rahmen von Ping-Pong Parkinson, Parkinson Youngsters und wo auch immer du unterwegs bist. Und ich würde mal sagen, bis ganz bald, Micha.
Okay, Katrin, ich habe zu danken. Ich habe mich bei dir zu bedanken, bei dir im Podcast mitgemacht haben zu dürfen. Freue mich auch, jedes Mal dich zu sehen. Ich freue mich, dich bei der German Open zu sehen. Und ich hoffe auf eine Einladung wieder beim Turnier in Münster.
Auf jeden Fall, die kommt bestimmt noch dieses Jahr. Dankeschön.
Okay, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, Michael beschreibt in dieser Folge sehr eindrücklich, wie die Diagnose vor allem anfangs sein Gefühlsleben komplett durcheinander gewirbelt hat. Er hat die Krankheit lange geheim gehalten und das, obwohl er, wie er erzählte, zu Beginn jeden Tag ständig an die Krankheit dachte. Seitdem ist Michael einen weiten Weg gegangen. Er hat sich trotz Depressionen und zunehmenden Beschwerden zurück ins Leben gekämpft. Und genau darum geht es mir immer wieder in meinen Podcast-Folgen. Herauszufinden, wie und vor allem warum wir es trotz aller Widrigkeiten doch schaffen, uns gegen das Aufgeben und für das Leben zu entscheiden. Vielleicht braucht es auch immer wieder die Zeiten, wo wir uns mal ganz am Boden fühlen, um überhaupt wieder das Gefühl zu bekommen, dass es eigentlich nur noch besser werden kann. Michael hat nicht aufgegeben, sondern er hat sein Leben aktiv in die Hand genommen und das geschafft, was er anfangs nicht für möglich hielt. Er hat seine Krankheit akzeptiert, den negativen Fokus in einen positiven und vor allem in einen aktiven Bewältigungsstil verwandelt. Von heute auf morgen geht das ganz sicher nicht. Wir alle haben dabei unsere eigene Zeit und ja, die sollten wir uns auch nehmen. Also spür doch mal in dich rein. Wie schaust du gerade auf deine Erkrankung? Bleiben wir doch mal bei Michaels Bild von der Autobahn. Stehst du auf dem Standstreifen? Fährst du langsam auf der rechten Spur? Bist du in der Mitte gut unterwegs oder vielleicht sogar auf der Überholspur? Und dabei ist mir ganz wichtig zu betonen, dass keine Autobahnspur besser oder schlechter ist als die andere, sondern alle haben ihre Bedeutung für uns und ihre Zeit. Von daher, egal, ob du gerade stehst und die Umgebung anschaust, ob du gemütlich durch den Sonntag tuckerst oder ob du schnell mit viel Fahrtwind durch dein Leben braust, mach das Beste aus deinem Tag. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.